direkt aus Europa, Nummer 413, Seite B.
SWR 2 Nachrichten.
Die türkische Regierung will das Internet im Land kontrollieren. Das Parlament hat in der Nacht einem entsprechenden Gesetzentwurf zugestimmt. Danach kann die Telekommunikationsbehörde künftig ohne richterlichen Beschluss Internetseiten sperren. Nutzerdaten müssen 2 Jahre gespeichert und auf Wunsch den Behörden zugänglich gemacht werden. Schon mehrfach hat die Regierung in Ankara Seiten von Oppositionellen sperren lassen, bisher allerdings stets mit richterlichem Beschluss. Ein russischer Raumtransporter hat die internationale Raumstation erreicht. Neben Treibstoff, Ausrüstung, Lebensmitteln und Trinkwasser hat der Transporter auch Goldfische und Regenwürmer zur ISS gebracht. Sie sind für wissenschaftliche Experimente vorgesehen. Der Transporter war gestern Abend mit einer Trägerrakete vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan gestartet. 10.05 Uhr.
SWR 2 Tandem.
In Deutschland fehlt preiswerter Wohnraum. Katja Heinen hat sich in Mainz bei 2 Familien umgehört, die eine Wohnung gesucht haben oder noch suchen. Außerdem hat sie mit einer Studentin gesprochen, die besondere Erfahrungen bei der Suche einer Studentenbude gemacht hat und dabei noch Glück hatte.
Der elektronische Türöffner funktioniert schon lange nicht mehr. Alles wirkt grau und düster in dem großen Wohnblock am Stadtrand von Mainz. Andrea Radl nimmt das schon gar nicht mehr wahr. Sie wohnt seit 4 Jahren hier, gemeinsam mit ihrer Tochter und ihrem Lebensgefährten. 2 Zimmer, Küche, Bad, 53 Quadratmeter. Jeder, der die Wohnung betritt, muss die Schuhe ausziehen. Wären die Schuhe am Eingang nicht, man würde glauben, die Wohnung sei unbewohnt. Keine Fluse auf dem Teppichboden im Wohnzimmer, kein Stäubchen auf dem PVC-Boden in der Küche. Einfache Sperrholzmöbel, blank poliert. Kein Topf steht auf dem Herd, keine Vase auf dem Couchtisch, kein Bild hängt an der Wand. Das liegt an ihrem Lebensgefährten, sagt Andrea Radl.
Mir fällt es schon schwer, weil ich würde halt auch gern mal was liegen lassen, aber er räumt dann direkt und sagt, nein, das muss ordentlich sein, obwohl es kommt gar keiner zu uns. Aber er braucht das, das ist so ein Spleen von ihm. Die Sicherheit muss da sein, alles an seinem Platz liegen, ordentlich, sauber und ja, so ist es eigentlich immer.
Andrea Radl hat gelernt, auf andere Rücksicht zu nehmen. Die 38-Jährige wirkt in ihrem viel zu großen Vlies polizierlich, fast zerbrechlich. Ihr Ex-Mann hat sie geschlagen. In ihren Beruf als Zahnarzthelferin, den sie mal gelernt hatte, kam sie nicht zurück. Heute jobbt sie als Verkäuferin in einem 1-Euro-Laden und ist froh über die 450 Euro, die sie im Höchstfall monatlich verdienen kann. Andrea Radl hat wenige Ansprüche ans Leben. Nur eines ist ihr wichtig, dass es ihrer Tochter Anne gut geht. Anne ist 12 Jahre alt, hat ein eigenes Zimmer mit Schreibtisch und Bett. Das ist Luxus, denn Andrea Radl selbst klappt sich mit ihrem Lebensgefährten Dimitri die Couch im Wohnzimmer aus, wenn sie schlafen gehen. Er arbeitet bei einer Zeitarbeitsfirma, verpackt Autoteile. Trotz Vollzeitjob und Schichtarbeit verdient er nicht mehr als 900 Euro netto. Schichtarbeit und Zusammenleben auf engstem Raum. Manchmal kommt auch Andrea Radl da an ihre Grenzen.
Wenn er Frühschicht hat, dann muss er morgen zum 4 Uhr aufstehen und dann muss hier abends um 9 Uhr das Fernsehen aus, ob ich müde bin oder nicht. Weil es keine Möglichkeit gibt, auszuweichen. Also irgendwie einen Fernsehfilm durchzugucken, ist nicht möglich. Er sagt, ich muss morgens raus, das Fernsehen geht aus, fertig. Keine Ausweichmöglichkeit, sodass ich sagen könnte, nee, ich muss aber morgen nicht so früh raus oder ich muss erst um 7 raus, würde ich gerne Fernsehen gucken noch bis um 10, ist nicht drin, weil er den Schlaf braucht. Also ziehe ich dann praktisch den kürzeren und gehe dann auch um 9 Uhr ins Bett, ob ich schlafen kann oder nicht.
Genauso schwer wie die Enge ist die Kälte in der Wohnung auszuhalten. Spätestens nach 10 Minuten fängt man an zu frieren. Die Wohnung ist schlecht isoliert, die Heizkosten sind horrend.
183 Euro Abschlag im Monat zahle ich für diese 2 Zimmer Küche Bad. Und es ist einfach kalt. Ich schlafe mit 2 Decken und ja, wenn ich die nicht hätte, ich würde frieren. sitze manchmal hier sogar mit der Decke, Wärmflasche, weil es einfach zu kalt ist. Und ich sehe es nicht ein, die Heizung auf 5 zu drehen, weil ich dann so viel nachzahlen muss. Ich hatte einmal, ich glaube, das war vor 3 Jahren, über 400 Euro, wo ich nachzahlen muss, weil wir die Heizung auf 4 gestellt haben, damit wir warm sind.
Das erklärt, warum nicht nur Andrea Radl, sondern auch ihre 12-jährige Tochter in der Wohnung Fließpullis tragen. Denn das Zimmer der Tochter ist noch kälter.
Die Nachbarin hat das damals erzählt. Die wohnt sehr lange schon hier im Haus. Ihre Tochter hatte dasselbe Zimmer, die wohnt über uns. Und die sagte, ihre Tochter hat mittags zu den Hausaufgaben mit Schal und Jacke gesessen, weil die Zimmer nie warm werden. Das ist dadurch, dass es die Außenwand ist und sie friert immer.
Andrea Radl hat längst aufgegeben, sich bei ihrem Vermieter zu beschweren. Das ist die größte stadtnahe Wohnbaugesellschaft, die Mainzer Wohnbau. Eigentlich würden der dreiköpfigen Bedarfsgemeinschaft, wie Andrea Radl, ihre Tochter und ihr Lebensgefährte von Amts wegen genannt werden, mindestens 70 Quadratmeter Wohnfläche und 3 Zimmer zustehen. Auf der Suche nach einer größeren Wohnung hat sie alle Wohnungsgesellschaften in Mainz durchtelefoniert. Die Reaktion war überall dieselbe.
Das heißt immer, ja, im Moment haben wir nichts, wir haben nichts. Naja, sie sind doch jetzt gut unter und alles gut. Sehen Sie mal zu, sie kommen zurecht.
Zurechtkommen mit 350 Euro im Monat? Mehr bleibt der dreiköpfigen Familie nicht, wenn man die 328 Euro Miete, die Heizkosten, die Kosten für die Fahrkarte, die Dimitri braucht, um zur Arbeit zu kommen, und die Fixkosten für Telefon und Versicherungen vom Einkommen abzieht. Eine bezahlbare Wohnung auf dem freien Wohnungsmarkt zu finden, diese Hoffnung hat Andrea Radl längst begraben.
Es ist halt nur die Möglichkeit, hier zu bleiben, immer zu hoffen, dass sich irgendwann noch mal was ergibt. Ich habe schon mit der Pfarrerin gesprochen, wenn sie was hört, habe bei der Kirche Bescheid gesagt, wenn da mal was ist. Aber es ist schwierig. Wohnungsmarkt in Mainz ist Katastrophe.
An guten Tagen schaut sich Andrea Radl trotzdem Wohnungsanzeigen im Internet an und sei es auch nur, um ein bisschen zu träumen. Tatsächlich anzurufen und nachzufragen, traut sie sich schon lange nicht mehr.
Wenn ich dann die Preise schon sehe, dann schreckt mich das ab, wo ich dann sage, nee, das hat gar keinen Sinn.
Marion Erken teilt diese Einschätzung. Sie kennt Andrea Radl und ihre Wohnsituation schon seit Jahren. Marion Erken ist Sozialarbeiterin bei der sozialtherapeutischen Beratungsstelle in Mainz. Marion Erken hat Andrea Radl immer wieder aufgefordert, es nicht beim Träumen zu belassen, sondern aktiv bei Vermietern anzurufen. Es fällt ihr aber schwer, Zuversicht auszustrahlen. Denn eigentlich kann sie gut nachvollziehen, dass Andrea Radl zu frustriert ist, um zum Hörer zu greifen und die nächste Absage zu kassieren. Nach einer aktuellen Umfrage liegt für mehr als die Hälfte der Wohnungssuchenden die Schmerzgrenze bei 750 Euro Warmmiete. Dafür eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung in Mainz in guter Lage zu finden, ist fast unmöglich. 8 Bewerber hat die Wohnbau derzeit im Schnitt auf eine freie Wohnung und kann es sich leisten, hohe Ansprüche an den künftigen Mieter zu stellen.
Also man muss dann wirklich eine lupenreine Weste haben. Man darf keinerlei Schulden jemals gemacht haben. Die Wohnbau möchte gerne eine Empfehlung vom Vorvermieter. Man findet immer mal wieder eine Wohnung am sonnigen Hang in Marienborn. Man findet Wohnungen in der Wallaustraße in Mainz. Wenn Sie da zur Tür reinkommen, wissen Sie auch warum. Also da ist wirklich fies. Sehr sonnige Hang, die Wohnungen sind eigentlich sehr schön, aber sind Sammelpunkte, wo sich nur Menschen mit sozialen Schwierigkeiten zusammentun. Dass man eine Wohnung auf dem normalen Wohnungsmarkt oder bei Wohnbaugesellschaften bekommt, inmitten des gesellschaftlichen Lebens, das kann man eigentlich vergessen. Das gibt's nicht mehr.
Nach einer aktuellen Wohnbaustudie fehlen bis zum Jahr 2020 alleine in Mainz 6.500 Wohnungen, 2/3 davon in Mehrfamilienhäusern. Die Wohnbau führt das unter anderem darauf zurück, dass die Bevölkerungsentwicklung falsch prognostiziert wurde. Eine vor 7 Jahren gemachte Studie hatte einen Bevölkerungsrückgang in Mainz von 199 auf 197.000 Menschen vorausgesagt. Faktisch ist die Bevölkerung aber auf über 204.000 angewachsen, Tendenz weiter steigend. Immer mehr ältere Menschen ziehen vom Land in die Stadt zurück, weil hier die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und die ärztliche Versorgung besser sind. Familien wird wegen steigender Benzinpreise das Pendeln zu teuer. Durch rege Bautätigkeit in den nächsten Jahren wollen Wohnbau und andere stadtnahe Wohnbaugesellschaften diesem Problem begegnen. Doch das dauert und ändert erstmal nichts für die, die jetzt eine Wohnung suchen. Jacqueline und Amir Merz haben mit ihren beiden Kindern endlich eine gefunden. Erschöpft sitzen sie auf der Couch in ihrem neuen Wohnzimmer zwischen den Umzugskisten. Doch der Einzige, der wirklich glücklich aussieht, ist der 4-jährige Yannick, der im Kinderzimmer mit Lego baut. Das Kinderzimmer ist der einzige Raum, der schon fertig ist. Dass Jacqueline und Amir nicht glücklicher wirken, liegt zum einen am Stress der letzten Monate, als sie auf Wohnungssuche waren. Zum anderen daran, dass die Wohnung, die sie gefunden haben, eigentlich zu teuer für die 4-köpfige Familie ist. 990 Euro kalt zahlen sie für 3-Zimmer-Küche-Bad. Mit Nebenkosten werden sie bei etwa 1300 Euro landen. Von Luxus ist die 110 Quadratmeter Wohnung allerdings weit entfernt. Seit Anfang der 80er Jahre wurde hier nichts gemacht. Von der Wand im Flur und in der Küche bröckelt der Putz. Herrichten müssen sie die Wohnung selbst. In ihrer alten Wohnung hat die Familie deutlich günstiger gewohnt. Doch die wurde verkauft.
Wir hatten letztes Jahr das Kinderzimmer renoviert komplett, weil der Große in die Schule gekommen ist. Also da zerbrach schon eine Welt, ja. Wir haben wirklich die Woche 3-4 Mal nach Wohnung geschaut, die Bewerbung geschrieben, angerufen, telefoniert. Es hat sehr viel Nerven gekostet.
Häufigster Absagegrund: die beiden Kinder. In vielen Wohnungsanzeigen stand direkt drin, nur an Mieter ohne Haustiere und mit höchstens einem Kind.
Also 2 Kinder auf jeden Fall nicht bei 4-Zimmer-Küche-Bad. Und die größte Wohnung war, glaube ich, 130 oder 135 Quadratmeter. Haben gesagt, nein, keine 2 Kinder.
Immer absagen, nein, die Wohnung ist komplett neu renoviert, das geht gar nicht, in dem Haus wohnen gar keine Kinder. Immer solche Sachen kamen. Also es war sehr deprimierend, dass so viel gegen Kinder sind. Das hat mich sehr getroffen, ja. Ich meine, wir sind eine normale Familie. Die haben uns teilweise mit Kindern als asozial hingestellt, ja. Was, sie haben Kinder? Ich war sehr entsetzt.
Wenn die Merzens aus Mainz weg und in eines der umliegenden Dörfer gezogen wären, hätten sie sicherlich leichter etwas gefunden. Doch das ging nicht. Beide arbeiten am Frankfurter Flughafen, manchmal auch im Schichtdienst ab 5 Uhr morgens. Und sie haben kein Auto. Deshalb sind sie auf eine gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Natürlich, wenn sie 1200 Euro Kaltmiete aufbringen könnten, hätten sie ohne große Probleme eine Wohnung gefunden. Können sie aber nicht. Die Familie hat ein Haushaltseinkommen von 2600 Euro netto. Das reicht zum Leben, nicht aber, um viele Rücklagen zu bilden. Wohnungssuche, Umzug, Kaution und Renovierung haben alleine 7000 Euro verschlungen. 2000 konnten sie selbst aufbringen, den Rest mussten sie über einen Kredit finanzieren. Wenn man die hohe Miete für die neue Wohnung und die Fixkosten abzieht, bleiben für die 4-köpfige Familie etwa 800 Euro zum Leben.
Wir müssen jetzt eher gucken und richtig haushalten mit dem, was wir haben. Also den Lebensmitteleinkauf sehr kalkulieren. Da fallen, denke ich mal, einige Sachen aus.
Man tut schon ein bisschen den Hahn zudrehen, egal welcher Punkt es ist. Und wie gesagt, man muss halt gucken, dass man das Beste draus macht. Ja, mit dem, was man zur Verfügung hat, lebt man halt.
Auf Urlaub müssen wir auf jeden Fall verzichten. Die ersten 3-4 Jahre wird es erstmal nichts geben.
Heinz-Peter Brehm hat Jacqueline und Amir beraten, als sie verzweifelt eine neue Wohnung gesucht und es nicht geschafft hatten, rechtzeitig aus der alten rauszukommen. Für den Geschäftsführer des Mainzer Mieterschutzbundes sind solche Fälle Alltag. Er macht seinen Job schon lange. Vor 15 Jahren noch, meint er, hätten Familien deutlich bessere Karten gehabt.
Es gab eine kommunale Wohnungsvermittlung beim Amt für Wohnungs- und Siedlungswesen. Da hat man sich dann als Wohnungssuchend gemeldet. Und dort wurde dann schon dafür gesorgt, dass aus einem gewissen Stock von preiswerten Wohnungen dann weiter vermietet wurde. Aber aus Kostengründen hat die Stadt diese Leistung vor etwa 15 Jahren eingestellt. Die Problematik ist, dass im Grunde genommen preiswerte Wohnungen nur noch über die Wohnbau Mainz anzumieten sind. Auf dem freien Markt ist es fast unmöglich.
Doch die Wohnbau hat in den letzten Jahren zu wenig preiswerten Wohnraum geschaffen. Erschwerend kommt noch hinzu, dass Mainz eine Universitätsstadt ist. Alleine 3000 Studenten haben im letzten Wintersemester hier ihr Studium begonnen.
Und die wollen nicht unbedingt in einem Studentenwohnheim wohnen, die wollen eine WG aufmachen und das sind dann weitere Konkurrenten und die sind teilweise potenter finanziell aufgrund der Unterstützung der Eltern als die Menschen mit 2 Kindern, die nach einer Wohnung dringend suchen.
Bei einer WG ist es halt so, dass die meisten WGs irgendwo in der Innenstadt sind und man halt dann einfach zentral überall hinkommt, ganz schnell, ja.
Hinzu kommt, dass Wohnheimzimmer in Mainz nicht gerade preisgünstig sind. 325 Euro kostet das kleinste Zimmer im neu gebauten Studentenwohnheim. Marianne Reis träumt von einer kleinen Einzimmerwohnung in der Innenstadt. Immerhin 450 Euro kann sie für Miete ausgeben. Das sollte also kein Problem sein, dachte sie, staunte dann aber nicht schlecht, was ihr für diesen Preis angeboten wurde.
Also die Gänge waren ganz klein und dunkel. Es war total dreckig und der Waschmaschinenkeller und Fahrradkeller, es war alles duster und total unschön. Also so will ich nicht leben. Also es war wie so ein Mäuseloch eigentlich.
Blieb also noch die Suche nach einem schönen Zimmer in einer WG. Aber auch dabei erlebte Marianne ihr blaues Wunder.
Ich habe es mir ehrlich gesagt nicht so schwer vorgestellt, weil ich gedacht habe, ich bin ein ordentlicher Mensch. Ich komme auch relativ vernünftig rüber und ich bin Mädchen. Und von Mädchen erwartet man dann vielleicht auch, dass sie ordentlich sind. Und ich bin jetzt auch nicht der typische Partygänger oder so. Deswegen habe ich mir das eigentlich recht leicht vorgestellt. Aber es gibt anscheinend genügend andere Leute, die ähnlich von der Art sind wie ich. Und deswegen ist es dann schon schwer. Man muss dann immer mit 30, 40 Leuten konkurrieren. Und dann die Chance, dass man dann genommen wird oder ausgewählt wird, ist einfach total gering. Man muss nur einen falschen Satz sagen oder einen falschen Charakterzug haben und man ist schon unten durch.
Die Vorstellungsgespräche in den WGs, die Fragen, die sie beantworten musste, werden ihr jedenfalls noch lange in Erinnerung bleiben.
Was für Musik ich höre, was für Hobbys ich habe, vor allem auch, wie ich zum Lernen eingestellt bin und zur Uni, ob ich da ehrgeizig bin oder ob ich das ganze Wochenende nur feiere. Und ich werde auch oft gefragt, ob ich Vegetarierin bin oder nicht. Weil die meisten essen gern Fleisch und anscheinend hätten sie dann ein Problem damit, wenn eine Vegetarierin in der WG wohnen würde. Ich wurde zum Beispiel gefragt, auf welchen Typ Mann ich stehe und dann habe ich halt erzählt, auf was ich einen Typ Mann ich stehe. Das Dumme war halt, dass zwei der Mitbewohnerinnen jeweils einen Freund hatten, der dem Typ Mann entsprochen hat, auf den ich stehe. Und das hat ihnen dann vielleicht nicht so gepasst. Das war halt dann nicht so günstig. Also das konnte ich auch nicht ahnen.
Irgendwann hatte Marianne Reis dann Glück und bekam eine Zusage. 14 Quadratmeter in einer 5er-WG, für die sie 425 Euro zahlen wird. 2300 Euro Warmmiete kassieren Mariannes Vermieter von den Studenten pro Monat für insgesamt 130 Quadratmeter. Für eine normale Familie wäre das viel zu viel. Heinz-Peter Brehm, der Geschäftsführer des Mainzer Mieterschutzbundes,
das ist ein ganz, ganz großes Problem auf einem Mangelmarkt. Es muss auf alle Fälle eine Steuerung geben, denn eine Wohnung ist kein Wirtschaftsgut wie ein Auto oder ein Fernseher. Wohnung ist der Mittelpunkt des Lebens eines Menschen oder einer Familie. Und deshalb muss hier mit anderen Wertmaßstäben gearbeitet werden als beim Auto und dem Fernseher.
Katja Heinen berichtete über ein ganz besonderes Abenteuer, die Wohnungssuche. Heute Abend laden wir Sie in Hörer Live dazu ein, mit uns über das Thema zu diskutieren. Gast im Studio ist der Vorsitzende des Mietervereins Stuttgart und Umgebung, Rolf Gassmann.
SWR 2 Nachrichten.
10 Uhr. Beim Ausbau von Kindertagesstätten gibt es nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes weiter Nachholbedarf. Zum 1. März hatten gut 32% der unter Dreijährigen einen staatlich geförderten Betreuungsplatz, entweder in einer Kita oder bei einer Tagesmutter. Insgesamt wünschten sich aber mehr als 40% der Eltern ein Betreuungsangebot für ihr Kleinkind. Seit dem August vergangenen Jahres haben Eltern einen Rechtsanspruch darauf. Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika haben eine eigene Entwicklungsbank und einen Währungsfonds gegründet. Die Bank soll hauptsächlich Projekte dieser Länder finanzieren. Der Währungsfonds soll bei finanziellen Schwierigkeiten der Länder einspringen. Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika gelten als sogenannte Schwellenländer. Sie wollen sich von der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds unabhängiger machen. Beide Einrichtungen werden vor allem von den westlichen Industrieländern bestimmt. Nach der Atomkatastrophe von 2011 hat Japan einen ersten Schritt dazu gemacht, wieder Atomenergie zu nutzen. Die Behörden erlaubten, zwei Kernkraftwerksblöcke im Süden des Landes anzufahren. Ob sie tatsächlich in Betrieb gehen, ist allerdings ungewiss. Vorher muss noch die Bevölkerung in der Region dazu befragt werden. Nach der Fukushima-Katastrophe waren in Japan alle Atomkraftwerke abgeschaltet worden. Die Regierung kündigte den Ausstieg aus der Atomenergie an. Ende 2012 hob der neue Premier Abe die Entscheidung wieder auf. Ein Wirbelsturm ist in der Nacht über die Philippinen hinweggefegt. Der Sturm mit einer Geschwindigkeit von bis zu 250 Kilometern in der Stunde deckte Dächer ab und warf Autos und Strommasten um. Mehrere Menschen wurden von umstürzenden Bäumen erschlagen oder ertranken. Landesweit brachten sich rund 450.000 Menschen in Notunterkünften in Sicherheit. Die Philippinen werden regelmäßig von Taifunen heimgesucht. Im November wurden durch einen Wirbelsturm mehr als 6.300 Menschen getötet. SWR-Nachrichten. In der kommenden Nacht ist es locker bewölkt oder klar bei Tiefstwerten von 17 bis 11 Grad. Und die weiteren Aussichten: von morgen bis zum Samstag viel Sonne, nur geringe Gewittergefahr. Höchsttemperaturen über 30 Grad. 10.05 Uhr.
SWR 2 Tandem.
Der Rheinische Merkur, die Frankfurter Rundschau, die Financial Times Deutschland. Das sogenannte Zeitungssterben macht selbst vor den Großen der Branche nicht Halt. Auch die Mainzer Rheinzeitung wurde Ende vergangenen Jahres zum Opfer der Zeitungskrise. Für die Leser bedeutet das ein Ende der ehemals großen publizistischen Vielfalt in Deutschland. Mareike Gries hat einige ehemalige der Mainzer Rheinzeitung besucht.
Wir sind hier im Mainzer Rathaus, im Foyer des sehr sanierungsbedürftigen Rathauses. Das war ein Thema, das mich zuletzt sehr beschäftigt hat bei der Zeitung.
Joachim Knapp ist ein sportlicher Mann von 51 Jahren. Die grau-weißen Haare sind zerzaust nach seinem Weg über das windige Rathausplateau. Mehr als die Hälfte seines Lebens hat er für die Mainzer Rheinzeitung gearbeitet. Damals kam Joachim Knapp frisch von der Uni. Er hatte Politikwissenschaft in Mainz studiert und schon für eine Lokalzeitung in Idar-Oberstein geschrieben. Dabei hatte er erste Kontakte zum Mittelrhein-Verlag geknüpft, der im Herbst 87 auch den Mainzer Zeitungsmarkt erobern wollte.
Wir wussten nie, wie lange wird diese Zeitung denn bestehen bleiben, weil eine Konkurrenz schon damals es schwer hatte gegen die alteingesessene Zeitung.
Zwei Mitarbeiter von mehr als 20 sind übrig geblieben, um als Korrespondenten für die Rheinzeitung in Koblenz zu arbeiten.
Wir haben ja jetzt alle in den letzten Jahren beobachtet, wie sich der Markt für Journalisten entwickelt. Wir haben mitbekommen, wie die Frankfurter Rundschau insolvent gegangen ist. Da hat keiner von uns gedacht, und ich natürlich auch nicht, ich werde jetzt wieder als Redakteur irgendwo eine Anstellung finden.
Regelmäßig treffen sie sich zum Stammtisch in einer Kneipe. 3 Monate nach Schließung ihrer Redaktion hat der Großteil noch keine neue feste Stelle.
Mein Name ist Bardo Faust. Bei der Mainzer Rheinzeitung war ich zuständig für den Rhein-Hessen-Teil. Und im Moment mache ich nicht viel. Also ich probiere jetzt so ein bisschen frei und schau mal, was daraus wird.
Bernd Essling. Ich war der Fotograf. Das waren über 26 Jahre und jetzt ist Feierabend.
Peter-Herbert Eisenhut, ich war Sportredakteur bei der Mainzer Rheinzeitung und habe jetzt mit einigen anderen mein eigenes Online-Portal gegründet, www.sportausmainz.de.
Das Online-Portal ist im Grunde genommen eine journalistische Plattform, die sich ausschließlich mit Mainz 05 beschäftigt. Wo es um Berichterstattung geht und ja, um alles, was eigentlich dazugehört, also mit allen Facetten. Bewertung, Berichterstattung, Statistiken, Hintergrundgeschichten.
Damit kann man Geld verdienen?
Damit kann man kein großes Geld verdienen. Mir geht es weniger darum, großes Geld zu verdienen. Erstmal darum, um arbeiten zu können und mich über Wasser halten zu können. Die Entscheidung, dass die Mainzer Rheinzeitung geschlossen wird, war ein ganz übler Tag, muss man sagen. Da kam alles dazu. Ich kam von der Beerdigung mittags noch und dann kam ich in die Redaktion zurück und dann hieß es um 5 Uhr, ist eine Versammlung im Konferenzraum und wir dachten schon, was ist denn jetzt los oder was passiert jetzt? Und dann kam der Geschäftsführer rein und sagt, so Leute, wir machen zu zum 1. Januar und alle werden gekündigt. Da schläft man schlecht, da ist man irgendwie völlig kaputt und fängt dann so langsam an, sich damit zu beschäftigen, wie kann es in irgendeiner Form weitergehen. Und man weiß einfach, die Aussichten sind schlecht, auch mit normalen Stellen und so, das ist ja bekannt. Dazu kommt die Altersfrage, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, dass man da nicht mehr unbedingt genommen wird. Also es ist eine dramatische Zeit und es ist dann eine Wahnsinnsumstellung auch irgendwann. Auch an dem Tag, an dem man dann nicht mehr arbeiten geht. Also wenn das dann definitiv Feierabend ist und dass man erst einmal sitzt und muss sich da mal mit beschäftigen, wie man ja, beispielsweise einfach mal seinen Tag organisiert.
Mittlerweile, sagt Jörg Schneider, habe er sich daran gewöhnt und habe es sogar schon schätzen gelernt, sein eigener Herr zu sein. Was bleibt, ist die Unsicherheit. Wird er Sponsoren finden, die sich für sein Online-Projekt begeistern lassen? Wird es genug Klicks geben, um die Seite für Werbetreibende interessant zu machen? Und was, wenn es nicht funktioniert? Wer frei bei einer anderen Zeitung unterkommt, muss sich heute mit 50 Cent pro Zeile zufrieden geben. Oder weniger. Für Joachim Knapp kam das nicht in Frage. Er hat inzwischen einen neuen, festen Job gefunden. Vorläufig befristet auf ein Jahr.
Zentraler Punkt, wie gesagt, das Greening. Und auch der Bundesratsumweltausschuss wendet sich gegen diese Verwässerung.
Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken vom Deutschen Bundestag. Vorbereitet hat diese Rede Joachim Knapp. Seit wenigen Monaten arbeitet er als Referent der Ministerin.
Man muss halt, wie auch im Journalismus selbst, man muss am richtigen Ort zur richtigen Zeit sein. Und das Glück hatte ich jetzt einfach. Wobei, da ich ja an der Uni Politikwissenschaft studiert habe, es ist ja eigentlich mein Feld, auf dem ich immer tätig war. Und insofern war es für mich auch keine schwere Entscheidung, jetzt dem Journalismus damit den Rücken zu kehren.
Bei immer weniger Zeitungen gibt es immer weniger feste Stellen und umso mehr Freiberufler. Aber auch dieser Markt ist schon längst übersättigt.
Also das ist sicherlich, um mit seinem Namen im Gespräch zu bleiben, für den Übergang, um überhaupt noch in der Stadt auch präsent zu zeigen, ganz wichtig. Aber das ist nicht fürs Einkommen, also das ist kein Beruf mehr in dem Sinne. Das ist dann eher eine Art bezahltes Hobby.
Schluss mit Schreiben, Zeitungssterben und das Ende des Traumberufs von Mareike Gries.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 412. Je mehr alte Leute es gibt, desto mehr Altersheime und Pflegeheime werden gebraucht. In Polen sind 13% der Bevölkerung über 64 Jahre alt. 2030 werden es 24% sein. Aber es gibt zu wenig Altersheime, zu wenig Pflegeheime und nur ein einziges geriatrisches Krankenhaus. Das wurde 1961 in Katowice gegründet. Da in der Nähe hat eine deutsche Organisation der evangelischen Kirche ein Pflegeheim speziell für polnische Patienten mit Demenz oder Alzheimer gebaut. Pflegebedürftige aus Deutschland werden da aber nur aufgenommen, wenn sie aus Polen stammen und Polnisch sprechen. Der Eingangsbereich ist wie in einem Hotel. Es gibt etwas mehr als 200 Betten in Einzel- und Doppelzimmern. Ein Pflegeplatz kostet umgerechnet 1000 Euro im Monat. Aber so viel brauchen die alten Leute bzw. deren Angehörige nur im privaten Teil zu bezahlen. 79 Betten gibt es für alte Leute, die nicht so viel bezahlen können. Hier kostet sie das nur 75% ihrer Rente. Manchmal kommt dazu noch ein Unterhaltsschutz der Kinder. Den Rest bezahlt die Stadt. An den großen modernen Aufenthaltsraum schließt sich eine Kapelle sowohl für Protestanten als auch für Katholiken an. Denn das Geld für dieses Pflegeheim kommt von deutschen Protestanten, aber die meisten Polen sind katholisch. In Polen gibt es aber auch Altersheime für Deutsche. Damit können Polen Geld verdienen und viele Deutsche bezahlen lieber 1000 Euro oder ein bisschen mehr für einen Pflegeplatz in Polen als mehr als 3000 Euro für einen Pflegeplatz in Deutschland. Aber es geht nicht nur ums Geld. Mancher möchte im Alter wieder dorthin zurück, wo er als Kind war, bis Deutschland deutlich von Oder und Neiße 1945 polnisch wurde. In diesen Altersheimen sind sie wie in Deutschland mit Deutschen zusammen und die Pflegekräfte, die sich um sie kümmern, sprechen mit ihnen Deutsch. Viele Pflegebedürftige in polnischen Altersheimen für Deutsche sind stark dement. Dann haben ihre Angehörigen sie dort angemeldet und den Umzug organisiert. Aber manche kommen auch von sich aus, zum Beispiel eine Frau, die 1936 70 Kilometer nordöstlich von dem Altersheim geboren wurde. Als das Gebiet nach dem Zweiten Weltkrieg polnisch wurde, hat sie da bleiben können. Sie hat Pädagogik studiert, um Lehrerin zu werden und ist erst nach Deutschland gekommen, nachdem in Polen 1981 das Kriegsrecht ausgerufen worden war. Sie hat 20 Jahre lang einen Kindergarten geleitet und ihr Mann hat im Bergbau gearbeitet. Als sie alt wurden und es ihnen gesundheitlich nicht mehr gut ging, wollten sie ihren Kindern nicht zur Last fallen und haben sich entschlossen, in ein Altersheim umzuziehen. In Deutschland wäre das aber für sie zu teuer geworden. In Polen verdient man weniger als in Deutschland. Deshalb können sich in einem Heim 20 polnische Pflegekräfte mit Deutschkenntnissen um 40 deutsche Bewohner kümmern, während es in Deutschland vorkommen kann, dass 3 Pflegerinnen für 28 alte Leute sorgen sollen. Eine Polin hat das 3 Monate lang gemacht und ist nach Polen zurückgekehrt, obwohl sie in Deutschland mehr verdient hat. Hier haben sie Zeit, mit den alten Leuten auch schon mal Ausflüge zu machen oder mit ihnen zusammenzusitzen. Ein 84 Jahre alter Mann ist Diabetiker und muss regelmäßig Insulin spritzen. Er war Briefträger und hat jahrelang in Polen Urlaub gemacht. Da hat es ihm immer sehr gefallen, aber allmählich wurde das schwierig, weil er schon mal den falschen Koffer mitgenommen hat, das Hotel nicht wiedererkannt hat oder in den falschen Bus eingestiegen ist. Er ist im Frühjahr 2013 als einer der ersten Bewohner in ein polnisches Pflegeheim für Deutsche eingezogen. Er liebt die Natur, besonders den Wald, und zu Hause kannte er alle Wege, aber in Polen findet er sich nun nicht mehr zurecht. Da gibt es einen kleinen Wald, aber für ihn ist der Weg dorthin zu weit. Alleine darf er nicht mehr hinaus. Er hat mal gesagt, er will in die Kirche gehen, war aber nach ein paar Stunden immer noch nicht wieder da. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 412.
Danke.